Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 5. November 2012 zum Thema Ist Architektur neutral? Zu Gast ist Sabine Pollack, Architektin, Professorin für Architektur und Urbanistik an der Kunstuniversität Linz. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler Salon zu wieder einem sehr interessanten Thema heute. Ist Architektur neutral? Hat die Gender-Debatte die Architektur nun erreicht? Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin Präsidentin des Vereins Freunde Kepler Salon, also dem Unterstützerverein, wenn Sie eventuell Mitglied werden möchten. Der Kepler Salon braucht Freunde. Das ist ganz wichtig. Wir unterstützen den Kepler Salon finanziell, aber auch mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeit. Möchte ich dazu sagen, ich stehe Ihnen nachher gerne zur Verfügung. Es liegen auch natürlich die Folder auf. Kepler wäre natürlich beim Verein dabei. Dann, wir haben auch ein Gästebuch, das liegt da hinten auf dem kleinen Tisch. Wir würden uns freuen über Anregungen, Kritik oder ja, was immer Sie uns zu sagen haben. Sie können natürlich auch den Newsletter bestellen oder das Quartalsprogramm zugesendet bekommen. Das können Sie alles dort eintragen. Das Quartalsprogramm können Sie natürlich gerne auch mitnehmen, falls Sie es nicht schon haben. Das Programm für heute Abend liegt auch auf den Stühlen. Das können Sie dann auch mitnehmen zum Nachlesen. Die Gastronomie Keinzel versorgt uns jeden Abend mit Getränken. Wenn Sie noch nichts bestellt haben, können Sie jederzeit hinausgehen und etwas zu trinken holen. Das stört nicht, dass es im Salon gestattet. Ich möchte ganz herzlich unseren Gast heute begrüßen, Frau Sabine Pollack. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir haben uns vor einiger Zeit persönlich getroffen und über das Thema gesprochen und heute ist dieser Abend da. Das freut mich sehr. Ich darf Sie nun kurz vorstellen. Frau Sabine Pollack ist geboren 1960 in Graz. Sie studierte in Wien und Graz Architektur und habilitierte sich 2003 mit dem Buch Leere Räume, Wohnen und Weiblichkeit in der Moderne. Sie ist Architektin und Architekturtheoretikerin, lebt und arbeitet in Linz und in Wien. Sie leitet gemeinsam mit Roland Köb das Architekturbüro Köb und Pollack. Seit 2008 leitet sie die Abteilung Urbanistik an der Kunstuniversität in Linz. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Genderforschung und der Urbanistik. Sie hat auch zahlreiche Publikationen veröffentlicht. Sie ist auch Organisatorin, zum Beispiel von Architektursymposien, zuletzt Superstadt Utopia an der Kunstuni in Linz. Frau Pollack, ist Architektur neutral? Ist die Architektur von Frauen anders? Ich bitte um Ihren Vortrag, wir freuen uns schon sehr.
Ja, vielen Dank, für die Einladung in diese schöne Institution. Wir haben uns auch farblich so gut abgestimmt heute.
Ja, es war nicht ausgemacht.
Ja, jetzt warten wir gerade noch kurz auf die Technik. Ich möchte gerne heute hier einen kurzen Input geben, einen Überblick über den Stand der Debatte, über die Zusammenhänge zwischen Gender und Architektur und insbesondere Gender und Wohnen, ein bisschen erzählen, wo die ganzen Dinge herkommen und dann kurz ein Projekt vorstellen, das wir mit unserem Büro in Wien gemacht haben. Und dann würde ich das gerne mit Ihnen weiter diskutieren. Also ich stelle die Frage, ist Architektur neutral und kann sie überhaupt neutral sein? Das Bild dieses Raums ist natürlich nicht neutral. Eine Installation, eine sehr humoristische Installation von Vito Acconci. Das Problem von uns Architekten und Architektinnen ist, dass sobald wir eine Linie aufs Papier zeichnen, nehmen wir eigentlich schon eine Teilung des Raums vorweg. Für uns bedeutet so eine Linie ja immer entweder eine Grundrisslinie, eine Wand im Grundriss oder ein Schnitt. Das heißt, wir führen augenblicklich eigentlich eine Teilung in Innen, Außen und alle möglichen anderen Kategorien vor. Das heißt, wenn wir so eine Linie zeichnen, eine Wand im Grundriss oder im Schnitt, dann bedeutet das eigentlich augenblicklich, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen Innen und Außen, privat und öffentlich, zwischen Haus und Straße, dem Raum der Reproduktion versus dem Raum der Produktion, Wohnen, Arbeiten, Natur, Kultur und so weiter. Und wenn man diese ganze linke Liste hier nimmt und vergleicht mit der rechten Liste, dann war das historisch gesehen immer eine Unterscheidung in einem weiblichen und einem männlichen Raum. Also das waren die Kategorien, die immer weiblich und männlich zugeordnet wurden. Wenn es jetzt geht um eine Genderforschung in der Architektur, dann ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, wer produziert Raum wie? Also wer wird überhaupt zur Architekturproduktion zugelassen? Wer darf bauen? Wer bestimmt, wer bauen darf? Und die zweite Frage ist, wie wird gebaut? Welche Einschreibungen nehmen wir vor? Wen lassen wir zu in Räume? Wen schließen wir vielleicht aus? Da geht es nicht nur um Männer und Frauen, da geht es auch um alle möglichen Ethnien und soziale Kategorien. Also das wäre vielleicht so die Grundfrage darin. Meine Hypothese ist oder meine These ist, dass Raum nie neutral ist. Der kann gar nicht neutral sein, obwohl die Architektur das immer wieder versucht hat. Sie hat versucht, die Architektur so weit wie möglich zu reduzieren. Das ist ein Projekt von Le Corbusier, ganz glatt reduziert, so neutral wie möglich. Aber wie man sieht am Tag der Eröffnung, die Siedlung Bessac aus den 1920er Jahren, ist eine von Männern gezeichnete Architektur. Also Männer bestimmen in diesen Jahren, wie gebaut werden soll, wie gewohnt werden soll und sie wird auch besichtigt, fast ausschließlich von Männern. Worum geht es dabei? Es geht immer um bestimmte Klischees und um Traditionen. Was man da hier sieht, das beliebteste Weihnachtsgeschenk in den USA vor 2 oder 3 Jahren, also der Werkzeugkoffer für die Frau. So stellt man sich die werkzeugende Frau vor. Wenn es um so Klischees und Traditionen geht, dann muss man einfach sehr weit ausholen, was ich ganz kurz mache. Man muss in die griechische Antike zurück. Und das deshalb, weil die griechische Antike so ein Vorbild war für so viele Dinge, die bis heute eigentlich in der Architektur passieren. Und diese ganze griechische Antike basiert auf einer unglaublich abstrusen Körperannahme. Man dachte damals, dass Männer und Frauen völlig unterschiedliche Körper haben. Man dachte, Männer haben wärmere Körper als Frauen. Das Blut von Männern sei wärmer als jenes von Frauen, was eine ganze Reihe von Dingen zur Folge hatte, wie zum Beispiel, dass sich Männer weniger anziehen müssen als Frauen. Das hat jetzt nicht mit irgendeiner Scham zu tun, sondern wirklich, sie müssen nicht so verhüllt werden, weil sie haben ohnehin schon so ein warmes Blut. Das hat dann so wiederum so eine ganze Folge mit sich gebracht. Es hat eine Unterscheidung gemacht in Polis und Oikos, also die große Öffentlichkeit, die so wichtig ist in der griechischen antiken Stadt, die ist den Männern vorbehalten, Oikos, da hat das Haus, die Hauswirtschaft, den Frauen. Männer wurden mit Licht verbunden und Frauen mit Dunkelheit. Männer konnten sich fast nackt in der Stadt bewegen, sie wurden ausgebildet, sie sollten Sport betreiben und mussten kämpfen, Frauen gebären. Das ging bis zum Sprechen. Man dachte, dass das warme Blut sie auch eher befähigt zu sprechen, zu diskutieren und Frauen sollten eher schweigen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Proportionslehre der griechischen Antike fast bis heute weiter transportiert wird, wenn man weiß, wie sehr Le Corbusier fasziniert war von diesem nackten, glatten Stein, wie er das nennt, dann muss man irgendwie auch immer wissen, mit welcher Wissenschaftstheorie wurde das damals verbunden. Also so diese ganze großartige Akropolis, diese ganzen Einrichtungen in der griechischen Stadt, eigentlich nur für den nackten, starken, idealisierten Mann. In der Renaissance wird das noch offensichtlicher. Das ist das berühmte Proportionsschema von Leonardo da Vinci. In einen idealen Kreis und in ein ideales Quadrat ist ein idealer, nackter, männlicher Körper eingeschrieben. Und dieses Prinzip wird bis ins 20. Jahrhundert weiterverfolgt. Jetzt nicht der nackte Körper, aber dieses Idealprinzip von Kreis und Quadrat, das eingeschrieben ist. Das ist sehr interessant, dass in der Renaissance in fast alle Architekturen dieser nackte Körper eingeschrieben wird, beziehungsweise rund um diesen nackten Körper wird die Architektur gemacht, in Grundrisse, in Ansichten, in ganze Städte, egal welcher Maßstab. Er steht auch nicht immer wirklich so steif und ideal drinnen, manchmal steht er ein bisschen nachdenklich da, aber er passt irgendwie immer hinein. Beim rechten Bild sieht man auch, wofür der Körper alles herhalten muss. Rund um den Nabel ist ein Stadtgrundriss gezeichnet, rund um den ganzen Körper eine ganze Festung und oben am Kopf als Hut hat er noch einmal die Ansicht drauf sitzen. Also muss der männliche Körper ja auch schwer tragen an dem, was er alles darstellen muss. Im 19. Jahrhundert, da wird das viel offensichtlicher noch, was wird Männern, Frau zugeordnet und was Frauen, welche Räume werden für sie konzipiert. Es ist wiederum eine ganz klare Trennung zwischen öffentlich und privat. Das ist ein großbürgerlicher Grundriss im 19. Jahrhundert. Unten sieht man das Zimmer des Herrn, ganz groß, es braucht 3 Räume, um ausgeschrieben zu werden. Weiter oben dann das Zimmer der Dame, das passt in einen Raum hinein. Und ganz wichtig, nach der Treppe ist so quasi die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Das heißt, das Zimmer des Herrn war noch ein weitgehend öffentlicher Raum, genauso wie der Salon. Und dann kommt eine ganz klare Grenze, Schlafräume und so weiter, Räume für die Dienstboten und das Zimmer der Dame ist privat. Die einzelnen Grundrisse dann sind auch völlig unterschiedlich konzipiert. Das ist ein klassisches Zimmer des Herrn mit einer klassischen Einrichtung. Der wichtigste Einrichtungsgegenstand ist der sogenannte Diplomatenschreibtisch, der mitten im Raum stehen soll. In der gleichen Wohnung dann das Zimmer der Dame schaut völlig anders aus. Es ist viel kleiner, es ist abgerundeter, es braucht keinen Schreibtisch. Das Zimmer der Dame braucht vor allem ein Ruhesofa. Und man fragt sich dann immer, wovon sich Frauen da eigentlich ausruhen haben müssen, wenn sie eh nicht arbeiten gehen durften. Wenn die Grundrisse groß genug waren, gab es noch ein sogenanntes Boudoir. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Boudoir der Schlossarchitektur im 17. Jahrhundert zu tun, sondern das Boudoir dient wirklich nur dazu, dass Frauen sich dort ausruhen können, wenn sie sogenannte Frauenkrankheiten hatten im 19. Jahrhundert, wie Ohnmachtsanfälle, Schwindelanfälle oder die berühmte Hysterie. Also man geht von vornherein von einer völlig unterschiedlichen Physis und Psyche von Frau und Mann aus, konstruiert ihnen auch genau diese beiden Räume und dann ist das so ein Kreislauf. Nur kurz ein Hinweis auf die Hysterie, war eine weit verbreitete Krankheit im 19. Jahrhundert. Man dachte ganz lange, dass das körperliche Ursachen hat, dass es mit einer Fehlfunktion der Gebärmutter zu tun hatte. Ein ganzes Krankenhaus in Paris wurde nur für die Hysterie eigentlich eingerichtet und dort wurden hysterische Frauen quasi öffentlich vorgeführt und das männliche Publikum war höchst interessiert. Es gab sowas wie eine ideale Hysterikerin, Augustine, ein 17-jähriges Mädchen. Der eigentlich dann aufgeräumt hat mit der Hysterie als ein physisches Problem, war Sigmund Freud. Er war in Frankreich an diesem Krankenhaus und hat zum ersten Mal danach, wie er zurückgekommen ist, die Hysterie auch bei einem Mann identifiziert. Das heißt, plötzlich war es ganz klar, das hat nichts mit der Natur der Frau zu tun und nichts mit der Gebärmutter zu tun, sondern hat ganz andere Ursachen. Sigmund Freud verdanken wir ohnehin viel, das ist ganz klar. Er hat nicht den Körper enthüllt, aber er hat die Psyche enthüllt und das vor allem von Frauen. Das weiß man ja, seine meisten Gespräche am Beginn des 20. Jahrhunderts führte er mit Frauen. Was er uns noch gebracht hat, er hat uns die Traumdeutung gebracht und er meint, dass wir eigentlich gar nicht abstrahieren können von einer geschlechtlichen Symbolik und einer Analogie. Er sagt, wann immer wir von einem hohlen Raum träumen, von einer Truhe oder einem Kasten, dann träumen wir eigentlich von einer Vagina. Wann immer wir von einem langen, schmalen Gegenstand träumen, dann träumen wir von einem Phallus. Also wir können irgendwie eigentlich gar nicht abstrahieren, wahrscheinlich auch nicht beim Entwerfen von Architektur. Auch die Gartenarchitektur hat sich immer dieser Symbolik und Analogien bemächtigt quasi. Natur wird immer mit dem Weiblichen gleichgesetzt, die chaotische Natur oder die nährende Natur und im Gegensatz dazu die Architektur, wie hier dieser glatte weiße Tempel in dieser englischen Gartenarchitektur mit dem Männlichen. Also man spielt auch immer mit diesem Gegensatz. Ein Hinweis dazu auch in diesem berühmten Bild von Albrecht Dürer. Er zeichnet das nackte Weib. Er hat zwischen der nackten Figur und sich selbst so eine geometrische Ebene eingeführt, um den Körper möglichst genau zeichnen zu können. Und man sieht, der Körper der Frau ist vor dieser freien Natur. Er liegt quasi vor der Natur im geöffneten Fenster. Also er wird gleichgesetzt mit der Natur. Und hinter dem Zeichner ist schon so eine geometrisierte und entnaturalisierte Natur. Architekturgeschichte, das muss man auch sagen, ist keine neutrale Geschichte. Sie wurde jahrhundertelang von Männern geschrieben. Das heißt, vielleicht könnte man so einen Unterschied machen zwischen History und Herstory, wie eine amerikanische Architekturtheoretikerin einmal beschlossen hat. Wahrscheinlich ist der wichtigste Satz jener von Simone de Beauvoir von 1951, die sagt, man wird nicht zur Frau, sondern man wird zur Frau gemacht. Dasselbe gilt natürlich auch für Männer. Man wird ebenso zum Mann gemacht. Das heißt, in der Genderforschung, auch in der Architektur, geht es um eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht einerseits und zwischen der sogenannten Geschlechtsidentität andererseits. Das heißt, zwischen den Dingen, die man soziokulturell erwirbt. Das ist nicht so leicht, wenn man sich diese beiden Grafiken anschaut. Sie können das jetzt nicht lesen, weil es zu weit weg ist wahrscheinlich. Aber es ist eine Beschreibung von Mickey Mouse und Minnie Mouse. Und die beiden Comicsfiguren sind mit völlig unterschiedlichen Attributen ausgestattet. Mickey Mouse erhält bequeme Schuhe, damit er sich leicht fortbewegen kann in der ganzen Welt. Er hat einen guten Riecher, ein bequemes, kurzärmliches Hemd, weil er ist ja der Detektiv, der immer herumfahrt in der ganzen Welt. Und Minnie Mouse erhält süße Wimperklimpern und hochhackige Pumps und solche Sachen. Das heißt, es wird Kindern auch schon irrsinnig früh ein solches Rollenbild und ein Klischee vermittelt. Das Wohnen ist deswegen so wichtig, weil im Wohnen alles so lange gleich bleibt. Wohnen ist unglaublich traditionell und die unterschiedlichen Konventionen des Wohnens ändern sich eigentlich änderten sich über Jahrhunderte fast überhaupt nicht. Also das Häusliche wurde und wird fast bis heute, zumindest in manchen Gegenden, dem Weiblichen zugeschrieben, wohingegen solche bestimmte Praktiken wie das Zerteilen des Bratens bis heute Männern zugeschrieben wird, sogar so knallharten Männern wie Eishockey oder was immer das ist oder Rugby. Das heißt, Wohnen ist an sich schon konventionell. Das Problem von Architektur ist überhaupt, dass sie so lange bestehen bleibt. Also was wir einmal hinbauen, das bleibt da unglaublich lange bestehen. Und wenn man so eine Zeichnung anschaut, wie hier aus so einem Einrichtungsbuch der 1960er Jahre, dann sieht man, einerseits wird die neue Möblierung vermittelt und andererseits wird genauso vermittelt, wer welche Tätigkeit im Wohnen zu tun hat. Die moderne Architektur hat immer wieder versucht, das aufzubrechen, ganz klar, mit neuen Grundrissen und neuen Formen und reduzierten Materialien, wie hier ein Bild von Siegfried Gideon, der eigentlich ein Bild der neuen Frau der 1920er Jahre zeigt, aber eigentlich beschreibt er mit diesem Bild die neue Architektur. Das heißt, die Frau muss eigentlich herhalten, um die Architektur zu beschreiben. Da gibt es eine ganze Vielzahl an solchen Aufnahmen, immer wieder die neue Architektur und man zeigt, aha, auch die Frau ist quasi befreit. Das stimmt aber nicht wirklich so. Also in den 20er, 30er Jahren hat man zwar das Wohnen unglaublich befreit, aber die Rollen sind genau dieselben geblieben. Man hat die Wohnungen ausgestattet mit neuen elektrischen Geräten. Man sieht hier, das Einzige, was passiert ist, die Hausfrau zeigt, sie kann jetzt alles gleichzeitig machen, also telefonieren, kochen und auch auf die Kinder schauen. Also diese ganzen Freiheitsversprechen der Architektur sind immer auch ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Ja, sie ist jetzt vielleicht glücklich, weil sie den Kuchen schneller gemacht hat und weniger Weg dabei zurückgelegt hat. Wahrscheinlich ist sie an allem schuld, Margarete Schütte-Lihotzky, die die berühmte Frankfurter Küche gebaut hat, ein unglaublich detailliertes Ding, eine fast massengefertigte Küche, die zigmal produziert wurde, die Ein-Personen-Küche, sehr ausgeklügeltes System. Aber was sie damit auch postuliert hat, es ist ganz klar, es kann nur eine Person in dieser Küche stehen und das war zumindest in den 1930er Jahren ganz eindeutig die Frau. Es gibt aber dennoch Möglichkeiten, also gerade im Wohnen, und es gab sie immer wieder, solche Klischees und Konventionen zu durchbrechen. Eines davon, ein schönes Beispiel dafür von Lili Reich, sie war Mitarbeiterin im Büro von Ludwig Mies van der Rohe, wurde auch immer als Mitarbeiterin geführt und nie als eigenständige Architektin. Aber sie hat ein sehr unkonventionelles Wohnmodell entwickelt, ein sogenanntes Boarding House, ein küchenloses Haus. Das heißt, eine Küche gab es im Erdgeschoss, aber die Wohnungen selbst ohne Küchen. Statt einer Küche gibt es einen ganz reduzierten Kochschrank und war gedacht für alleinstehende Frauen, berufstätige Frauen oder berufstätige Paare. Noch viel radikaler hat man in Russland gedacht, auch in den 1920er Jahren, also in der kurzen Spanne des revolutionären Russlands, da wurde überhaupt die Befreiung der Frau zum Parteiprogramm erklärt und man entwickelte sogenannte Kommunehäuser. Das heißt, das waren Häuser, wo eigentlich alles bis auf das Schlafen und die Sexualität öffentlich war oder gemeinschaftlich erledigt werden sollte. Das Wohnen war reduziert auf kleine Zellen, auch ein eigenes Zimmer für Mann und Frau. Sie sollten nur dann zusammenkommen, wenn sie es auch wirklich wollten. Und alles andere wurde ausgelagert in gemeinschaftliche Einrichtungen. Also das Essen, das Kochen, die gesamte Hauswirtschaft wurde allgemein erledigt und auch die Kindererziehung. Das ist nicht unbedingt auf ein positives Echo gefallen. Man hat diese Projekte auch nicht wirklich gebaut. Also das waren sehr unkonventionelle Projekte, aber die nie wirklich in dem Maßstab oder Ausmaß verwirklicht wurden. Zuletzt, bevor ich kurz auf unser Projekt noch gehe, noch ein Beispiel aus Wien. Ein sehr interessantes, das sogenannte Einküchenhaus, das 1911 begonnen wurde und in den 30er Jahren dann fertiggestellt wurde, das sogenannte Heimhof, von einer Sozialreformerin Auguste Fickert initiiert und ins Leben gerufen. Sie ist 1911 gestorben, aber hat es gerade noch erlebt, dass das so quasi verwirklicht wurde. Ein sogenanntes Einküchenhaus, das einzige in Österreich meines Wissens, ein großer Wohnbau, gedacht für berufstätige Frauen ohne Kinder oder berufstätige Paare, wo beide arbeiten. Die Wohnungen selber winzig klein, Einraumwohnungen mit einem kleinen Badezimmer, einer Schlafnische und gar keine Kochstelle. Und dafür im Erdgeschoss eine Gemeinschaftsküche, ein Speiseraum, ein Waschraum und am Dach eine Dachterrasse. Man hat sich damals in der Presse unglaublich aufgeregt, dass man auf der Dachterrasse Frauen sieht, die sich im Liegestuhl ausruhen. Zu das haben die Zeit, hat man gesagt. Und vor allem die größte Neuerung, es gab ein Hauspersonal in dem Haus. Das heißt, es kam auch, um die Zimmer aufzuräumen. Es war natürlich ein bisschen ein luxuriöses Konzept, nicht ganz günstig. Und es hat mehr gekostet als andere Wohnbauten. Und natürlich ist das Hauspersonal weiblich. Aber das war auch in Russland so bei allen Erneuerungen. Aber die Arbeit ist zumindest bezahlt. Ich habe über diese Dinge zuerst ein Buch geschrieben, über die Zusammenhänge zwischen Wohnen und Weiblichkeiten, über die unterschiedlichen Brüche, die es gegeben hat, immer wieder. Und dann dachte ich mir, ich möchte so etwas bauen und habe mit unserem Büro gemeinsam mit Roland Köpp, wie schon gesagt wurde, ein Projekt initiiert, das Frauenwohnprojekt Rosa Donaustadt in Wien, im Norden von Wien. Das ist vor 2 Jahren übergeben worden. Ein Projekt, ein Gemeinschaftswohnprojekt, das sich so ein bisschen anlehnt an den Heimhof. Es ist nicht wirklich ein küchenloses Haus, aber es hat einen ganz großen Schwerpunkt auf Gemeinschaftsräume und es ist abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen. Das ist das Projekt, wie gesagt, im Norden von Wien mit 40 Wohnungen von 40 oder 36 Quadratmeter bis zu großen Wohngemeinschaften mit 120 Quadratmeter. Das Projekt hat unglaublich lang gedauert, weil es unsere eigene Idee war. Wir hatten kein Grundstück und auch keine Bewohnerin und keinen Bauträger. Das heißt, wir mussten uns auf die gesamte Suche von diesen Dingen machen. Es hat eigentlich Ende 2002 begonnen und hat dann insgesamt fast 8 Jahre gedauert. So ein Projekt kann man in einem Büro nur einmal machen. Ich habe mit der Idee begonnen, habe erste Grafiken erstellt, die eigentlich nur die Idee illustrieren sollten und bin dann in autonome Fraueninstitutionen in Wien gegangen, habe die Idee vorgestellt und so nach und nach kommende Nutzerinnen oder Interessentinnen gefunden. Das war letztlich dann relativ schnell eine Gruppe von 35 fixen Frauen, die in so ein solches Projekt ziehen wollten. Dann waren es plötzlich 120 Frauen, aber wir hatten immer noch kein Grundstück. Das heißt, wir haben eigentlich dann 2 oder 3 Jahre lang abstrakt gearbeitet an den Inhalten, was dann letztlich diesem Projekt sehr gut zugute gekommen ist. Wir haben alle 2 Wochen Workshops veranstaltet, wo wir uns zusammengesetzt haben und die unterschiedlichen Themen besprochen haben. Wie sollte so ein Projekt sein? Was will man gemeinschaftlich erledigen? Wie soll die Privatheit im Projekt aussehen? Und solche Dinge. Letztlich hat dann 2006 die Stadt Wien uns ein Grundstück zur Verfügung gestellt, also nicht geschenkt natürlich, aber sie hat gesagt, da ist ein Grundstück. Wir haben einen Bauträger gefunden, der hat dann dieses Grundstück gekauft. Im Norden von Wien ein langer, schmaler Wiesenstreifen und da sieht man dann schon das erste Bild von vom Spatenstich, der Spatenstichfeier, also wir stoßen an. Da kam auch schon die erste Bürgerinitiative gegen das Projekt, also wir haben nicht nur davor schon 6 Jahre für nichts gearbeitet, wir hatten sofort eine Bürgerinitiative am Hals, die zwar waren die Nachbarn, die da wohnten, die waren aber jetzt weniger gegen das Projekt, sondern die waren dagegen überhaupt, dass hier was gebaut wird, weil das früher eine Hundewiese war. Das Konzept sieht vor, ich meine, der Baukörper orientiert sich einfach an dem Grundstück, ein langes, schmales Gebäude. Das Konzept sieht eine 3-geschossige Innenzone vor, eine Gemeinschaftszone, so etwas wie ein erweiterter Gang, weil das Schlechte am Wohnbau ist ja meistens, es gibt unglaublich enge Erschließungsräume und Gänge, man sieht sich nie und verschwindet sofort in seine Wohnung. Was wir versucht haben, ist, diesem Projekt eine möglichst große, fast so eine Straße im Inneren des Gebäudes zu geben. Und hier sieht man dann so oben, was man von der Weite erkennen kann, so einen Regelgeschossgrundriss. Das Orangene ist eine 3 Meter breite Gangzone, die immer wieder belichtet wird, wo es tägliche Treffen geben soll. Und es gibt eine ganze Reihe von Gemeinschaftseinrichtungen. Im Erdgeschoss einen großen Workshopraum, in dem Geschoss, das man hier sieht, eine kleine Bibliothek für den Verein, da wird gerade eine feministische Bibliothek aufgebaut, am Dach oben eine Dachterrasse mit Waschküche, Sauna und Ruheraum, eine Werkstatt im Untergeschoss. Wenn man sich jetzt vielleicht fragt, wodurch sich das Projekt unterscheidet von anderen Wohnbauten, dann ist es nicht wahnsinnig viel. Diese Schematas zeigen, dass das alles unglaublich neutral aufgebaut ist. Also vielleicht gibt es doch neutrale Architektur. Im Grunde sind das leere Boxen mit minimalen Festlegungen, da wo das Badezimmer platziert sein soll und der Rest muss eigentlich leer bleiben. Hier jetzt ich zeige einige Bilder her von Gartenbereichen und Hofbereichen. Und das Wichtigste ist aber eigentlich diese mehrfach belichtete und mehrgeschossige Innenzone, die hier sehr leer ausschaut. Und rechts und links gehen Türen weg in die Wohnungen. Aber die werden für unterschiedlichste Dinge genutzt. Von den Frauen, die hier entweder allein leben, es gibt sehr viele ältere, alleinstehende Frauen, sie leben aber auch mit ihren Partnern und mit ihren Familien. Also das ist jetzt kein Projekt nur für Frauen, sondern sehr wohl auch durchmischt. Es finden alle möglichen Feste und Flohmärkte statt und die Kinder nutzen diesen Raum als eine beliebte Rennfahrstrecke mit ihren diversen Fahrzeugen, was nicht immer ganz konfliktfrei ist. In dieser Bibliothek, wie gesagt, wird eine Gemeinschaftsbibliothek aufgebaut oder die Frauen nutzen das auch für unterschiedliche Lesungen, Filmvorführungen, Buchbesprechungen. Die sind unglaublich aktiv. Das ist vielleicht etwas, was ich gelernt habe, dass Frauen ab einem gewissen Alter immer aktiver werden. Ich bin gleich
dabei. Nur zur Orientierung.
Die Waschküche ist am Dach platziert. Waschküchen sind dann wichtig, wenn die Wohnungen sehr klein sind und nicht jeder oder jede wirklich eine eigene Waschmaschine installieren will. Und sie ist immer dann gut, wenn sie gut liegt. Wenn sie irgendwo im Keller liegt, dann wird die niemand nutzen. Am Dach oben wird es sehr gut genutzt. Im Profil war mal ein Artikel, da wurde die Waschküche als die schönste von Österreich beschrieben und das hat uns sehr gefreut. Sie hat so einen direkten Zugang zur Terrasse und kann auch gut genutzt werden, wenn man zum Beispiel mit Kindern hinaufgeht und die können inzwischen oben spielen. Es gibt nur sehr kleine Balkons, also sehr kleine private Freiräume und dafür maximale gemeinschaftliche Freiräume, die dann auch dementsprechend genutzt werden. Das Projekt haben wir sehr stark partizipativ entwickelt. Das heißt, wir haben zuvor schon lange gearbeitet und wir haben dann jede einzelne Frau gefragt, wie sie wirklich ihre einzelne Wohnung gestalten will und was sie damit tun will. Und dann bekommt man solche Zeichnungen, die einfach unglaublich liebevoll sind und über die man sich dann auch sehr freut. Die Wohnungen selbst, wie gesagt, so neutral wie möglich, aber Neutralität ist ja jetzt nichts, was man jetzt unbedingt bauen kann. Es hängt vielmehr davon ab, wie das Gesamtkonzept entwickelt ist, welche Formen von Gemeinschaft gibt es, wie öffnen sich die Wohnungen zu einem Kommunikationsraum. Also das sind vielleicht wichtigere Faktoren als jetzt ein neutrales Material. Die kleinste Wohnung hier ist 30 Quadratmeter. Das hat uns niemand geglaubt, dass wir das bauen können und dass wir auch Nutzerinnen dafür finden. Aber es gibt einfach sehr viele Frauen, die nur ganz wenig Geld zur Verfügung haben und die haben dieses Angebot gerne angenommen. Es gibt ja auch die Bibliothek und Gemeinschaftsräume als Kompensation, wenn die Wohnung an sich zu eng wird. Und größere Wohnungen sind teilbar, dass ein Teil von dieser Wohnung dann auch jederzeit vermietet werden kann. Und so sehen diese neutralen Wohnungen dann aus, wenn sie eingerichtet sind. Also das müssen Wohnungen einfach aushalten, dass sie dann mit allen möglichen Dingen vollgestopft werden. Wenn man das nicht zulässt als Architektin, dann muss man aufhören, Wohnbau zu machen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Wir hatten ganz wenige Auflagen eigentlich, die unbedingt erfüllt werden müssen. Und eine davon war, dass die Wohnungen nur an Frauen vermietet werden sollen. Also es sollen Männer darin wohnen, es sollen Partner einziehen können und Söhne natürlich. Aber das Eigentum, es ist kein Eigentum, aber das Mietrecht soll so quasi auf die Frauen laufen. Da hatten wir dann nach dieser Bürgerinitiative auch eine Beschwerde beim Antidiskriminierungsfonds am Hals. Ein Mann hat sich benachteiligt gefühlt, weil er in dieses Projekt nicht einziehen durfte. Wir sind dann drauf gekommen, das war ein stadtbekannter Querulant. Aber es hatte zur Folge, dass wir mit Rechtsanwältinnen einschalten mussten und so weiter, haben aber letztlich gewonnen. Wir dürften nur an Frauen vermieten. Dann hat aber die Genossenschaft aus Versehen eine Wohnung an einen Mann vermietet. Das war irgendwie auch lustig. Aber das ist jetzt irgendwie auch in Ordnung. 2010 wurde das Haus als Johanna-Donal-Haus nicht umbenannt, aber gewidmet, was uns wirklich sehr stolz macht. Das war eine Initiative von den Frauen und von der Nachlassverwalterin von Johanna Donal. Und das ist irgendwie einfach sehr schön, weil so wie sie sagt, Johanna Donal sagt es ja so, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Und genau so ist irgendwie auch dieses Projekt. Das letzte Bild hier, ein Gruppenbild mit Herren. Eine Komponistin wohnt in dem Haus und sie hat ein eigenes Lied geschrieben für Rosa und das nennt sich Albumblatt für Rosa, ein Stück für kreative und mutige Frauen und das beschreibt das Projekt ganz schön, denke ich. Soweit mein kurzer Input.
Danke vielmals. Wie Sie wissen, werden alle Kepler-Salon-Abende aufgezeichnet. Darum bitte ich Sie, wenn Sie Fragen haben, geben Sie ein deutliches Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon, damit wir auch Ihre Fragen nachhören können. Bitte, Silvia.
Da, hallo. Was mich interessieren würde, ist so die Frauen, die sich dafür entschieden haben, für das Projekt da einzuziehen. Gibt es da irgendwelche Geschichten, warum sie sich dafür entschieden haben? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl von Ghettoisierung, obwohl jetzt auch Männer drinnen wohnen, aber im Sinne von, will man dann sich dem wirklich aussetzen, auch in so ein Projekt reinzugehen? Und mich würde einfach interessieren, was sind die Beweggründe für die Frauen, dass sie genau so etwas machen?
Die meisten Beweggründe waren die, dass die Frauen davor in Wohnungen gewohnt haben, die nicht passend für sie waren. Die waren entweder zu groß, weil sie noch von früher stammten, weil die inzwischen getrennt waren von Männern, Kinder ausgezogen sind, oder sie waren zu klein, oder sie lagen falsch, oder sie waren eben zu isoliert. Und das war eigentlich der zweite Hauptweggrund, dass die Frauen nicht mehr so isoliert leben wollten und wohnen wollten. Die größte Interessensgruppe war ja so Frauen, sagen wir mal so zwischen 50 und 65. Und das ist so ein Alter, wo sich viele Frauen sichtlich dazu entscheiden, irgendwie anders zu wohnen. Jetzt in diesem letzten Abschnitt noch nicht mehr so allein, nicht mehr isoliert. Man hat diese Aufgaben, die man früher hatte, hat man nicht mehr. Und da bietet so ein Projekt eine Möglichkeit. Der andere Beweggrund ist natürlich Alleinerzieherinnen, die gehofft haben, und das hat sich auch für gut befunden, die erhofft haben, dass sie hier irgendwie, dass bestimmte Dinge aufgefangen werden können. Dass wenn sie Hilfe brauchen oder Kommunikation brauchen, dass sie das in so einem Projekt leichter finden als in einem herkömmlichen Wohnbau, wo es einfach nicht unbedingt diese Nachbarschaft gibt. Die Ghettoisierung ist immer irgendwo da, egal welches Thema man im Wohnen wählt. Und Themenwohnen ist ja, fast jeder Wohnbau ist heutzutage schon hat ein bestimmtes Thema, ist ein Themenwohnen. Die Ghettoisierung ist da, aber das nahm man so quasi in Kauf. Also es ist wichtiger, dass man mit Gleichgesinnten, kann man gar nicht sagen, aber dass man mit Personen zusammenwohnt, die ähnliche Anliegen haben, ist wichtiger als jetzt eine gewisse Abgeschiedenheit. Es liegt ja auch ein bisschen, es liegt jetzt nicht ganz in der Stadt, es liegt schon im Norden von Wien, es ist aber umgeben von vielen anderen neuen Projekten und es kommt sehr viel, es ist ein Stadtentwicklungsgebiet, kann man sagen. Aber irgendwo ist die Ghettoisierung natürlich immer ein Thema.
Aber ich empfinde das auch für die Frau als ein geschützter Raum. Das geschütztere Rahmen als jetzt eben mit in der Gemeinschaft. Hat sich das irgendwie bewahrheitet?
Ich meine, jetzt müsste ich natürlich sagen, dass der Schutz für Frauen kein Thema mehr sein darf heutzutage. Ja. Aber das stimmt nicht ganz, weil es stimmt insofern sehr wohl, als diese Frauen, die meisten der Frauen unglaublich aktiv sind und sich zum Beispiel einsetzen für diverse Familien, wo es Probleme gibt, Paare und so weiter im Freundeskreis oder es wird etwas zugetragen, da gibt es ein unglaubliches Problem, eine Frau sucht ganz dringend für 2 Wochen einen Raum, darf sie in der Zeit in der Bibliothek wohnen zum Beispiel, und solche Dinge wären möglich. Also insofern ist die Sache mit dem Schutz natürlich irgendwo richtig. Okay. Andererseits, die frauenfreundlich soll es eben nicht sein. Frauenfreundlichkeit, das haben wir irgendwie abgehakt, ja. Also, ich sag's nur, weil das oft verwechselt wird, ja. Also, frauengerecht und frauenfreundlich sind eigentlich Kategorien, über die man gar nicht mehr sprechen muss. Jeder Wohnbau muss barrierefrei sein. Ich muss ohne Hindernisse zu meiner Wohnung kommen. Also, die Sache, ob ich den Kinderwagen besser oder schlechter schieben kann, das sollte nicht mehr diskutiert werden eigentlich.
Die Ansprüche der Frauen haben sich auch verändert natürlich.
Und Sicherheit ist auch ein Thema, ja, für Buben und Männer genauso, nicht, ja, nur für Mädchen und Frauen.
Okay. Bitte.
Ja, also ich kenne das Projekt. Ich habe mir das, glaube ich, vor 2 Jahren mal angeguckt. Ja. Und jetzt muss ich einfach ein bisschen kritisch sein, weil ich so bin. Mich hat zum Beispiel interessiert, und die uns durchgeführt hat, ja, es ist wenig Holz verarbeitet. Also mir fehlt so ein bisschen diese heimelige Atmosphäre. Dann wurde uns gesagt, ja, das ist baupolizeilich, und das habe ich dann nicht verstanden. Da habe ich Beispiel, sag ich mal, Brucknerhaus genommen, habe gesagt, ein Brucknerhaus ist auch so viel und das ist auch öffentlicher Raum, ja, das geht nicht. Dann kann ich nachvollziehen, die Gegenüberliegenden, da ich selbst, sage ich mal, in so einen Ausschüssen in Berlin-Charlottenburg mal war, sage ich, Verschattung der Gärten, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie die Anwohner haben sich ja dagegen geäußert. Das war so irgendwie interessant, ja, weil wirklich dieses hohe Haus, ja, die haben ja sicherlich sehr lange mit der Hundewiese gelebt, ja, und dann, da sind parallel, sind Häuser, ja, und so kleine Gärten, ne. Und da habe ich auch gesagt, naja, wie reagieren die Leute? Jetzt hast du gerade das erzählt, fand ich ganz interessant. Und jetzt muss ich noch ein Beispiel geben, das ist bestimmt 4 oder 5 Jahre her, Musiktheater. Da war eine Diskussion im Ursulinenhof mit den Architekten, und da ging es eigentlich nicht darum, ob, sage ich mal, die Leute geschützt, weil jetzt gerade gesagt habe, Frauen und Männer gleichberechtigt mit dem Schutz, ja, mir geht es immer noch um die Frauen, dass ja, die Leute müssen geschützt ins Musiktheater kommen. Da ging es aber um Regen und dass die Tram genau vor Musiktheater halten muss, ja, und dass die Autofahrer und Fahrerinnen geschützt, ohne dass sie nass werden. Dann habe ich gesagt, wie sieht's aus, wenn man von der ÖBB kommt, durchs LDZ oder durch den Terminal geht, der sehr dunkel ist und komische Ecken hat. Sage ich, das LDZ stellt, glaube ich, um 22 Uhr die Lichter aus an der Seite. Und da wurde plötzlich dann die Frau Ritschel sehr nachdenklich und sagt, an so ein Thema haben wir noch nicht gedacht. Also dass einfach Beleuchtung für alle da sein muss und nicht nur für die Autofahrer oder für die Leute, die wirklich da aussteigen. Das Gleiche ist zum Beispiel, Architektur hat ja nichts nur mit Häusern zu tun, sondern wirklich auch mit dem öffentlichen Raum. Im Moment hat sich, sag ich mal, die Stadt Linz sowas geleistet, Schillerpark eine Haltestelle hinzustellen, ja, wo, sag ich, wieder Menschen stehen, ja. Ich sage, hauptsächlich Frauen sind ja oftmals betroffen von Belästigungen, ja, an einer dunklen Stelle, wo ich sage, warum gibt's sowas nicht? Das haben wir dann eingeführt, weil wir auch oft gesagt haben, okay, es wird an der Architektur nicht gedacht, dass zum Beispiel ausgeleuchtet wird, Kinderwagenabstellplätze, dass Frauen anders wohnen als Männer, ja, dass die Architektur einfach einen anderen Blickwinkel haben. Wir Frauen sehen halt viele Dinge, die Männer nicht sehen. Und wir haben in Charlottenburg dann eingeführt einen Beirat Frauen und Stadtplanung und da mussten wirklich die Projekte durch und wir haben es angeguckt, ja. Und das, finde ich, ist wichtig, dass einfach Frauen auch darauf gucken und sagen, Moment, das fehlt und das fehlt im Grunde, ja. Oder zum Beispiel auch Spielplätze, ja. Also mir fehlt zum Beispiel hier in der Stadt, sage ich mal, ob das jetzt vor der Martin-Luther-Kirche ist, wenn, ich sage es jetzt aus Frauensicht, wirklich die Frauen vielleicht einen Kaffee trinken, wo lassen sie die Kinder? Es ist halt Steinwüste dort oder Fahrplatz, ja. Kaffee Meier könnte, sage ich mal, auch ein Kinderspielplatz sein. Das ist für mich auch Architektur, nicht Architektur nur am Bau, sondern Architektur auch im öffentlichen Raum frauengerecht. Danke. Gendergerecht.
Bitte.
Also ich glaube nicht, dass Frauen anders wohnen. Das möchte ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Frauen machen auch keine andere Architektur als Männer. Also in diese Falle darf man, nee, sollte oder darf, ich tapp nicht hinein, sagen wir so. Ich nehme es vor, nicht hinein zu tappen. Zum Thema Holz. Holz ist völlig unmöglich im Inneren von Schließungsräumen, von größeren Wohnbauten. Das ist Brandschutz und ist nicht möglich. Wir hatten es an der Außenfassade geplant und sind heilfroh, dass wir jetzt Eternitplatten haben, weil das Holz wäre jetzt nach 3 Jahren wahrscheinlich schon, würde ganz anders aussehen. Also es hat einfach mit einer Haltbarkeit auch zu tun und mit dem, was sich Frauen leisten können, und das können sie weniger. Also sie wohnen zwar nicht anders, aber sie können sich weniger leisten. Also ein Wohnprojekt, wo fast nur Frauen drin wohnen und nicht lauter gemischte Familien, wo vielleicht 2 Leute arbeiten, hat weniger Geld zur Verfügung als ein anderes. Mhm. Zum Thema, ich kann jetzt nicht den ganzen öffentlichen Raum hier abarbeiten, aber es war noch irgendwas anderes, aber das war jetzt zu viel und das habe ich mir nicht gemerkt. Es war noch was, das Heimelige, das Heimelige muss nicht die Architektur selber machen, das machen ohnehin die Bewohner und Bewohnerinnen. Also wenn man in jede einzelne Wohnung hineinschaut, jede schaut anders aus, die sind bis zu vollkommen voll gemalt. Ja, da bekomme ich einen Schock, wenn ich reingehe, aber es ist in Ordnung, ja, und das muss die Architektur zulassen.
Bitte schön. Mein Name ist Brettl. Ich wollte eigentlich nach der Matura Architektur studieren, habe mich dann aber doch nicht drüber traut. Mit Bauingenieurwesen begonnen und mit dem Abschluss des Studiums aus Vermessungswesen habe ich meine Studienzeit beendet. Ein paar Jahre später habe ich noch ein paar Semester Raumplanung studiert, aber leider nicht abgeschlossen, und das tut mir heute sehr leid, obwohl ich glaube, dass ich mir auf diesem Fachgebiet sehr schwer getan hätte, denn das ist ja auch unter den Absolventen der Architektur, egal ob sie jetzt von der Technischen Universität oder von der Kunstakademie gekommen sind oder kommen, ein ziemliches Stiefkind. Und die sogenannten örtlichen Entwicklungskonzepte und vor kurzem in Oberösterreich beschlossenen regionalen Entwicklungskonzepte, das sind einstweilen aus meiner Sicht Papiere, die nicht recht viel wert sind. Und es hängt sehr von Privatinitiativen innerhalb von Hausgemeinschaften, insbesondere bei Eigentumswohnanlagen ab, ob sich eine Hausgemeinschaft sozusagen zufriedenstellend für halbwegs alle Miteigentümer entwickelt. Aber ich möchte Sie konkret danach fragen, ob Sie ein Verständnis dafür haben, dass Wohnungen, die mitunter dreifach gefördert worden sind, ja, das Bauen mit zwei verschiedenen sehr günstigen Krediten und nach 35 bis 40 Jahren mal eine Großinstandsetzung wieder öffentlich gefördert, dass mit solchen Wohnungen praktisch eine Spekulation oder Geschäfte betrieben werden können, wie es beliebt. Die unserer 90 Quadratmeter Wohnung benachbarte 17 Quadratmeter große Garçonnière, 17 Quadratmeter, ja, eine abgeschlossene Wohneinheit, die ist von einem Linzer Immobilienbüro, das diese Garçonnière aus einer Verlassenschaft erworben hat, um 450 Euro vermietet worden. Nicht recht lang, weil der Mann, der es gemietet hat, halt nur
jetzt,
kurzfristigen Bedarf gehabt hat. Ist es zu rechtfertigen, dass man über öffentlich geförderte Wohnungen verfügen kann, wie es beliebt, wie Mann oder Frau will?
Ja, die Spekulation ist immer ein Thema. Hier zum Beispiel beim Frauenwohnprojekt, das sind Mietwohnungen, geförderte Mietwohnungen, die nach 10 Jahren ins Eigentum übergehen können. Das war natürlich ein großes Thema. Was passiert, wenn diese ganzen Wohnungen Eigentumswohnungen werden? Was natürlich fiktiv ist, weil nur ein Bruchteil der Frauen sich das vielleicht jemals leisten kann, dass sie das wirklich kaufen. Aber natürlich, was passiert, wenn das Eigentumswohnungen sind, die jederzeit dann auch an irgendwen verkauft werden können? Dann kann sich der Charakter von so einem Projekt natürlich schlagartig ändern. Also das ist aber immer irgendwo die Gefahr und es ist fast unmöglich, so einen Wohnbau ohne dieses Eigentumsrecht zu bauen. Also man würde nicht die Mieter und Mieterinnen dafür bekommen. Aber das ist immer ein Problem, ich kann es fast nicht verhindern. Irgendwie entwickeln sich die Dinge weiter und anders. Das ist aber auch ganz wichtig, dass man das von vornherein mit einplant. Es gibt so Gemeinschaftswohnprojekte in Wien, die Wohnen mit Kindern zum Beispiel, die unglaubliche Gemeinschaftsräume für Kinder konzipiert haben. Es sind lauter Familien eingezogen, die sich gekannt haben, haben das Projekt selbst entwickelt. Und jetzt nach 20 Jahren sind diese ganzen Kinder weg und die haben Riesenräume und wissen nicht, was sie tun sollen damit. Ja. Also wir haben es auch so gelöst, dass wir die Gemeinschaftsräume so konzipiert haben, dass sie jeder Gemeinschaftsraum ist jederzeit als Wohnung unnutzbar. Da ist eine Nasszelle drin, ein Schacht und sie hat mindestens die 30 Quadratmeter, sodass das eine Wohnung werden kann.
Also beweglich.
Also ich kann nie damit rechnen, dass sich eine Gemeinschaft wirklich entwickelt und dass die bestehen bleibt. Das hängt immer von den Personen ab. Und wenn man so ein Projekt gemeinsam mit Leuten entwickelt, dann hat man bis eine etwas größere Chance, dass sich eine Gemeinschaft entwickelt und auch bestehen bleibt. Aber da muss man unglaublich hart daran arbeiten und diese Frauen arbeiten auch hart. Also die streiten miteinander, die haben einen E-Mail-Verkehr, das ist unglaublich. Die treffen sich, ein Plenum, ein Verein, alles Mögliche. Also es ist mit einer ziemlichen Arbeit auch verbunden einfach.
Aber man muss nicht mitarbeiten.
Oder nein, muss man nicht. Nein, man kann dort auch wohnen, ohne im Verein zu sein. Aber es ist natürlich, das Ziel ist, dass möglichst viele Leute sich dort engagieren.
Ja. Okay, Silvia, bitte nochmal.
Zwei Fragen, wobei die erste wahrscheinlich eh schon teilweise damit beantwortet ist. Mich hat interessiert, jetzt läuft das Projekt 2 Jahre, wobei ja die Mieter vorher schon klar waren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nicht alle.
Wie hat sich eben diese Gemeinschaft gefunden oder ist es dann so, dass es eben, also ist da wirklich auch die Bereitschaft von jedem da, sich dort reinzugehen mit Arbeit und so weiter, weil gerade eben solche Sachen viel Arbeit bedürfen. Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre, weil Sie sagten vorher, bei der Ausführung, so der geschichtlichen Ausführung, dass es diesen männlichen Raum gibt, eben in dem klaren und glatten, gibt es dann in dem Sinne etwas, wo Sie sagen, das ist ein Gebäude, das ist typisch weiblich, oder ist es, also gibt es für Sie so etwas dann, wo Sie sagen, das ist ein weiblicher Raum? Außer wenn diese alten Kategorien, die ja schon so gesprochen worden sind, wie Natur und so weiter.
Also zur Frage der Gemeinschaft, es gab nur einen ganz kleinen, harten Kern quasi von Frauen, die sich schon von Anfang an kannten und da mitgekommen sind, die ganzen 8 Jahre. Viele sind abgesprungen von den 120, weil die es einfach nicht durchgezogen haben und auch nicht die Energie gehabt haben und schneller eine Wohnung gebraucht haben. Das heißt, ein Drittel war harter Kern, das zweite Drittel war dann irgendwie schon länger dabei und das dritte Drittel ist dann neu dazugekommen an Mieterinnen. Und so engagieren sie sich jetzt auch. Das ist ungefähr die Mischung. Es gibt ein Drittel, das sich unglaublich stark engagiert. Ein paar Leute, die sich gar nicht an der Gemeinschaft beteiligen oder sehr wenig und den Gemeinschaftsraum einfach als Partyraum oder sonst was nutzen. Und ein paar Leute, die so ein bisschen mit dabei sind. Also das ist so unterschiedlich. Für mich gelten diese Kategorien nicht mehr und für mich sind diese Kategorien glatt und reduziert ist männlich und rund und weich ist weiblich, sind Klischees und Tradition und überliefert und ich versuche mich da völlig davon zu lösen. Also natürlich haben wir, dass das Rosa heißt, das Haus ist eine Ironie und es war irgendwie so ein schneller Name, den ich damals finden musste über Nacht, um das Projekt irgendwie vorstellen zu können und ihm einen Namen zu geben. Das hat auch mit Rosa Luxemburg und allem Rosa-Lila Villa in Wien zu tun. Aber natürlich, vielleicht haben wir es extra reduziert, vielleicht auch ein bisschen gemacht, um ja nicht da irgendwie mit einem Schema da verbunden zu werden. Also für mich gibt es so etwas wie ein Phantasma eines weiblichen Raums. Es gibt das Geburtsphantasma, es gibt vielleicht die Sehnsucht nach einem weiblichen Raum, es sind diese ganzen Architekturen von Werner Panton, die so weich sind und dunkel sind und eine bestimmte Atmosphäre vermitteln, die haben mit einem gewissen Wunsch nach einem weiblichen Raum zu tun. Aber ich würde nicht sagen, dass es heute irgendwie noch so einen weiblichen und männlichen Raum gibt. Aber es gibt vielleicht die Idee davon und die Erinnerung daran und ja.
Bitte. Ja, das, was mir sehr gut gefällt, ist diese Funktionalität in der Größenvariablen. Ja, dass man eben, wenn Wohnungen einfach zu groß werden, dass man die wieder abteilen kann, weil das ja genau eben so die Geschichte ist, ja, die oft passiert, dass eben man Wohnungen hat und das ziehen dann die Kinder aus und es werden bestimmte Räume nicht mehr gebraucht und dann stehen die Sachen eben leer und so wie ich das verstanden habe, ist ja das bei dem Projekt auch so, dass man sehr einfach dann auch wieder einen Teil zum Beispiel abtrennen kann und also aus einer Wohnung einer großen 2 Wohnungen machen kann. Ist das grundsätzlich etwas, was sich auch überhaupt jetzt im Wohnbau und so durchsetzen kann, weil die Idee ist ja sehr wichtig und es ist ja auch etwas, was als ich jetzt in Wien war, eben sehr viele Schwierigkeiten gehört habe, dass eben auch gerade im sozialen Wohnbau viele Wohnungen, eben große Wohnungen von Leuten, die halt sehr lang drinnen wohnen, besetzt sind, ja, aber schon die Kinder längst weg sind. Die Leute aber, die mit Kindern kommen, eben halt sehr wenig Wohnraum zur Verfügung haben, ja. Also wo eben halt diese Verschiebungen dadurch, dass die Wohnungen so fixiert angelegt sind, keine Möglichkeiten da zu variieren da sind. Und das wäre ja sicher etwas, was sicher wichtig wäre, dass wir uns da einfach so Spielmöglichkeiten offen lassen.
Ich denke, es ist Thema, aber es ist unglaublich schwierig zu realisieren. Aber es funktioniert dann gut, wenn man eine Wohnung hat, die man trennen kann, wo man einen Teil abtrennen kann, wo ich diesen kleinen Teil vermieten kann. Wenn ich es wirklich trennen will und sage, ich gebe diese Wohnung her und die soll irgendjemand sollte wieder die Hausgemeinschaft bekommen oder die Genossenschaft vermietet, dann wird das unglaublich kompliziert, weil das ein eigenes Heizungssystem braucht, weil ich alles das, was ich vorher in eine Wohnung, die ganze Infrastruktur, die eine Wohnung zusammenhält, muss ich jetzt trennen in 2 Systeme. Also es ist nicht ganz leicht zu realisieren in Wirklichkeit. Aber ich denke, es ist zunehmend Thema. Ja. Es ist auch nicht ganz günstig. Das alles, also geförderter Wohnbau heißt, jeder Quadratzentimeter kostet Geld und ich brauche einen zweiten Schacht für den Stränge, für ein zweites WC und das sind einfach mehr Kosten, die muss man mal einer Genossenschaft irgendwie auch schmackhaft machen und sagen, das ist wichtig und ihr werdet die Wohnungen dann vielleicht später besser vermieten. Es gibt ganz viele Projekte, wo man überlegt, dass man innerhalb eines Projektes hin und her siedelt, wenn man es gerade braucht. Wenn ich eine kleine Wohnung brauche, nehme ich mir die am Dach oben. Wenn ich die größere Wohnung brauche, die da unten. Aber das funktioniert ja nur, wenn es auch wirklich immer den Bedarf gibt und wenn der andere dann die kleine Wohnung nimmt. Also es ist in der Realität nicht ganz so leicht machbar, aber es wird thematisiert auf jeden Fall.
Darf ich noch eine stellen? Mich würde noch interessieren, es gibt ja jetzt einige Frauen, die schon älter sind. Wie gibt es da Ideen dafür, dass es sowas wie ein betreutes Wohnen dort auch geben soll? Oder müssen die dann ausziehen und dann sind sie wieder raus aus dieser Wohngemeinschaft? Oder gibt es da schon Ansätze, die in die Richtung gehen?
Also richtig betreutes Wohnen ist nicht angedacht, weil es zu kostspielig gewesen wäre. Richtig betreutes Wohnen heißt ja, dass ich ein richtiges Betreuungszimmer irgendwo habe und auch alle Einrichtungen dort habe, wie ein Bad, was darauf ausgerichtet ist. Das gibt es in dem Sinn nicht, aber es gibt die Bibliothek, die bewohnbar ist, also wo jemand zumindest zeitweise wohnen kann, der oder die vielleicht betreut. Und es gibt es sind diese Wohnungen für ältere Frauen sind absolut barrierefrei mit einem Duschbad ohne jegliche Stufe ausgestattet. Die Idee dieser älteren Frauen ist schon, dass sie möglichst lange in diesem Projekt wohnen bleiben. Wir wollten am Anfang natürlich so etwas wie eine Gästewohnung machen, die immer wieder jemandem zur Verfügung steht oder solchen Personen. Und das ist nicht leistbar, weil das müssten ja alle Mieterinnen mit übernehmen. Alle Gemeinschaftsräume müssen mitgezahlt werden. Das heißt, jede Mieterin zahlt ein Stück von dieser Bibliothek mit, zusätzlich zu ihrer eigenen Wohnung. Und also da muss man immer abwägen, was ist leistbar, was nicht. Und das kann man dann machen. Im Idealfall wäre es ein Betreuungsraum, mit der voll ausgestattet ist.
Der Herr da hinten, bitte.
Wie spielt denn die Genossenschaft mit? Wie läuft da die Zusammenarbeit? Ich denke mir, die Genossenschaft wird 100, 200, 300 Häuser haben, die ganz normal laufen. Und dann gibt es da das eine Haus, wo alles anders ist. Sind die flexibel bei der Hausordnung, bei den Verträgen?
Das ist eine lange Geschichte. Okay. Aber es ist eine sehr gute Genossenschaft, die GPA, und wir haben sie ja ausgesucht. Das ist ja auch sehr positiv, weil die Stadt ist ja zu uns Architektinnen mit dem Grundstück quasi gekommen. Das heißt, wir konnten uns die Genossenschaft aussuchen und hatten so ein bisschen einen Trumpf in der Hand. Und sie sind sehr kooperativ und sehr sozial engagiert und sie haben schon einmal ein Frauenprojekt gemacht. Das heißt, die waren schon sehr positiv gestimmt. Aber alles andere war furchtbar schwierig. Aber noch mit denen noch wahnsinnig leicht. Also mit einer anderen Genossenschaft wäre das überhaupt nicht gegangen. Aber alles, was irgendwie abweicht vom Schema, ist unglaublich schwierig. Zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, für eine Wohngemeinschaft einen Mietvertrag zu konstruieren, ist etwas, was einfach nicht leicht ist, weil es nicht vorgesehen ist. Ja? Weil es eigentlich nur einen Mieter oder eine Mieterin gibt. Und die müsste dann haften für alle anderen Zimmer, die in dieser Wohngemeinschaft vermietet werden. Und das ist fast unmöglich. Also das kann fast niemand übernehmen. Hausordnung ist ein elendiglich langes Thema. Da muss man offen sein und die Genossenschaft ist halbwegs offen. Aber irgendwann, wenn dann eine Mieterin zum 100. Mal anruft, weil draußen das Kind mit dem Dreiradler zu schnell hin und her fährt und sie hört das, in ihrer Wohnung wird es halt auch schwierig. Aber sie sind kooperativ und ohne so eine kooperative Genossenschaft geht gar nichts. Und sie haben ein Vorzeigeprojekt gemacht und das wissen die sehr wohl. Also wir machen ein Projekt, das kostet uns nicht mehr, das darf es nicht, das muss alles gleich viel kosten. Aber da legen wir ein bisschen mehr Energie hinein, da drücken wir bei der Hausordnung ein bisschen mehr zu. Und wenn es Probleme gibt mit Mietern, die ausziehen wollen, dann helfen wir und stellen denen vielleicht eine andere Wohnung zur Verfügung und so. Und von dem Vorzeigeprojekt haben sie natürlich was. Sie haben unglaublich viel Presse bekommen und es wird veröffentlicht.
Und bleibt es also bei diesem einzigen Objekt oder ist schon eins in Arbeit oder zumindest im Kopf schon?
Wir haben einen Wohnbau gemacht, der wird demnächst übergeben, wieder im Norden von Wien. Ist aber kein Frauenwohnprojekt, sondern ein Wohnbau mit 75 Wohnungen für insgesamt neue Nutzer- und Nutzerinnenprofile. Wir haben so eine Liste an 12, glaube ich, oder 15 verschiedenen Nutzer- und Nutzerinnenprofilen entwickelt. Das heißt, wir haben überlegt, wie wird man zukünftig wohnen. Single älter, Single jünger, Wohngemeinschaft, betreutes Wohnen und so weiter und haben so eine Typologie entwickelt, wo all diese, möglichst viele dieser Nutzungen möglich sind. Das ist das Projekt, was jetzt gerade fertiggestellt wird demnächst. Im Frauenwohnprojekt hat sich kein neues ergeben. Mhm. Ich habe aber auch nicht mehr die Energie, 8 Jahre zu arbeiten. Also es müsste ein Grundstück an mich herangetragen werden, sagen wir so. Ich habe schon in Linz nachgefragt, aber es kommt keines.
Abwarten. Also hinten, da hinten. Ja, okay, der Herr Brecht. Bitte noch einmal eine Frage.
Wenn man den Familienwohnungsbau flexibel gestalten will, müsste man auch an den gesetzlichen Grundlagen was ändern. Unser Mehrfamilienwohnhaus mit 2 Stiegenhäusern, die insgesamt 32 Wohnungen beherbergen, ist finanziell fundiert auf dem Wohnbauförderungsgesetz 1954. Da steht ausdrücklich drin, die Zusammenlegung von Wohnungen ist verboten. Über die Trennung steht nichts drin. Zumindest habe ich nichts auslesen können. Das wurde übernommen in den Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag. Und trotzdem haben sich von 32 Wohnungseigentümern ungefähr 6 entschlossen, 2 Wohnungen, im Allgemeinen eine Mittelwohnung mit 70 Quadratmeter, mit einer 37 Quadratmeter Wohnung zu vereinigen oder eine 90 Quadratmeter Wohnung mit einer 17 Quadratmeter Wohnung, sodass da Großwohnungen mit mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche entstanden sind. Und das hat sich bisher, und außerdem haben sie aus dem Stiegenhaus je 1,5 Quadratmeter an Nutzfläche sich angeeignet. Also das Parifizierungsgutachten missachtet und bisher hat sie außer mir niemand gefunden, der dagegen protestiert hätte. Wann die gesetzliche Grundlage dafür fehlt, und ich glaube, dass das bis heute der Fall sein dürfte, dann könnte man zumindest eine Änderung des Nutzwertgutachtens beantragen. Aber dass man da bei den sogenannten Wohnungsfreunden in Linz Gehör findet, glaube ich nicht. Daher erlaube ich mir die Frage, hat die GPA, die Sie schätzen gelernt haben, als Wohnungs-, ist das eine Genossenschaft oder eine gemeinnützige Gesellschaft? Weil das ist zweierlei. Und was sagen Sie zur Selbstverwaltung einer Wohngemeinschaft in der Form eines Vereines?
Dankeschön.
Die GPA ist keine Genossenschaft, aber gemeinnützig ist sie auf jeden Fall. Aber sie nennt sich Wohnbauvereinigung für Privatangestellte. Zur Selbstverwaltung kann ich nur sagen, das ist, meinen Sie damit auch Selbsterrichtung und Selbstfinanzierung von solchen Projekten ist unglaublich schwierig, weil selbst verwalten kann ich es ja nur, wenn es mir gehört quasi. Wir haben natürlich überlegt, ob wir nicht so die ganzen Frauen nicht selbst ein Grundstück kaufen und selbst dort was bauen und das ist einfach unmöglich. Also ich bekomme als Privatperson ja auch keine Wohnbauförderung in Österreich, ist ganz schwierig, in der Schweiz geht das, in Deutschland geht es leichter und hier geht es nicht. Und Privatpersonen können ganz unmöglich das Risiko für so einen Bau in Millionenhöhe übernehmen. Deswegen ist es einfach schwierig. Die Verwaltung, ich meine, es funktioniert jetzt so, dass wenn zum Beispiel eine Wohnung leer wird, dann haben die Frauen, die Mieterinnen haben ein Vorschlagsrecht für eine gewisse Zeit lang. Das heißt, sie können Mieterinnen finden und wenn sie innerhalb von 3 Monaten niemanden gefunden hat, dann schlagt die Genossenschaft vor. Also es ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen Verein und Genossenschaft derzeit. Aber richtig selbstverwaltet geht es nur, wenn man auch selbst investiert.
Jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen vom Hauptthema. Architekturneutral fehlt ein wenig. Aber bitte, die Dame.
Ja, vielleicht bringe ich es zurück, schauen wir mal.
Ja, gut.
Es ist jetzt oft sehr selbstverständlich der Konnex hergestellt worden zwischen Kindern und Frau. Frau und Kind, anhängig, ganz klar. Das bringt mich zu der Überlegung, was wäre denn, wenn ein alleinerziehender Vater mit Kind einzieht, der zwar physisch nicht die Anforderungen an eine passende Mieterin erfüllt, aber von der Rolle her diese Bedürfnisse hat, die auch eine Alleinerzieherin mit sich bringen würde. Ist das diskutiert worden oder was glauben Sie, würde das mit dem Projekt machen, ein alleinerziehender Vater mit Kind?
Es ist einer eingezogen eben. Der ist jetzt nicht mit Kind eingezogen, der ist ohne Kind eingezogen, aber er ist getrennter. Also er ist Vater und lebt von seinem Kind und der Mutter getrennt und der ist eben eingezogen aus Versehen quasi. An und für sich
eine Quote.
Ich glaube einfach, dass man auch ein Projekt nur für Frauen machen kann und dass das überhaupt nichts schadet und nicht wehtut und es wohnen die Männer dort. Es hätte vielleicht nicht viel geändert und wenn ein Mann, ein alleinerziehender Vater dort einzieht, dann ist er vermutlich so offen, weil sonst würde er nicht in so ein Projekt einziehen und hat irgendwie, zumindest kennt er die Geschichte des Feminismus und hat irgendwie auch das nötige Engagement und würde auch sehr gut hineinpassen, denke ich einmal. Aber die Frauen haben sich natürlich gewünscht, ein Projekt, wo die Miete zumindest auf die Frauen läuft. Es wohnen genug Männer drin. Wenn man reinkommt, sieht man, dass es sind nicht nur Frauen unterwegs. Es sind die Männer da. Es gibt viele Projekte in Deutschland, wo nur Frauen wohnen. Es gibt eine lange Geschichte von diesen Projekten, die auch gut sind, die anders sind. Aber ich fand es auch einfach sehr in Ordnung, dass man auch ein Projekt nur mit Frauen diskutiert. Und das war ja auch der Wunsch von den Bewohnerinnen, dass sie gesagt haben, so lange ist Architektur von Männern entwickelt worden und gebaut worden und Männer melden sich normalerweise oder haben sich früher zumindest immer eher zu Wort gemeldet. Wir wollen das jetzt mal unter uns ausmachen.
Bitte vorne.
Ja, ich wollte, Sie haben geschildert, wie das sich entwickelt hat, die Gemeinschaft.
Ja, ja.
Und dass sich das ja dann verändert über die Jahre, wenn da Kinder ausziehen und über die Jahre einfach eine Entwicklung stattfindet. Wissen Sie, oder wenn Sie es nicht wissen, vielleicht von den Anwesenden jemand, wie ist das mit den Atriumhäusern? Wie hat sich da die Gemeinschaft verändert? Also die Atriumhäuser in Linz gibt's, also in Kirchberg-Tenning kenne ich eins, oder am Gaumberg, und es gibt vermutlich noch mehr, wo ja die Familien auch mit Gemeinschaftsräumen leben und auch gemeinsam das Projekt praktisch entwickelt haben. Und inzwischen sind ja die Kinder auch im Alter, wo die auf und davon, wie hat sich da das dann verändert? Das ist jetzt nicht mehr so ganz in die...
Ich weiß nur von Graz, in Raber, außerhalb von Graz, weiß ich, dass eine Zeit lang die Kinder nicht sie weg wollten, und bloß nicht mehr in so einem Projekt wohnen, sondern in einer ganz normale Wohnung. Und dass jetzt aber mittlerweile doch wieder auch eher die Kinder zurückziehen in dieses Projekt, weil sie selber schon Kinder bekommen und die älteren Leute dann eher wieder weggehen. Aber das ist jetzt nur von Graz, von diesem Matzenauer Projekt oder Matzinger Projekt. Und von Linz kann ich es nicht sagen. Das wissen andere besser hier wahrscheinlich.
Ich habe eben gemeint, die Wohnungen sind ja dann auch zu groß. Also wie das dann gelöst wird, ziehen die dann überhaupt aus und wohnen wieder neue Familien dort?
Ich weiß es nicht.
Bitte.
Ja, ich finde das Projekt sehr spannend. Meine Frage ist dahingehend, warum soll ich dieses Projekt als neutrales Architekturprojekt sehen? Es ist doch sehr, es ist einseitig von Frauen bewohnt und wir wollten auch keine Männer drin haben. Ich wollte jetzt fragen, warum ist das neutral?
Nein, ich habe eh nicht behauptet, dass es neutral ist. Genau, war die Frage.
Das war das Beispiel, das wir nicht nehmen. Woran erkenne ich die Neutralität?
Das sollte nicht das Beispiel sein, das Sie mitnehmen, sondern ich wollte eher aufzeigen, dass es ganz schwierig ist, eine Architektur neutral zu machen und zu denken, und eigentlich unmöglich ist, weil wir schon so viel in unseren Vorstellungen haben von Klischees und Rollenbildern, dass es eigentlich unmöglich ist. Und auch das ist kein neutrales Projekt. Und Architektur wird vermutlich nie und kann gar nie neutral sein. Aber das, was dieses Projekt vielleicht anders macht oder anders herstellt, ist eine größere Offenheit, eine größere Form von Gemeinschaft. Das heißt, es isoliert weniger, es bietet zwar den Rückzugsraum, aber es provoziert fast sowas wie eine Kommunikation und eine Gemeinschaft. Und das ist eigentlich der einzige große Unterschied. Und die Wohnungen selber sind etwas neutraler als andere Wohnungen. Sie sind zum Beispiel, die Kinderzimmer sind alle 2,90 Meter breit, sodass auch ein großes Bett darin Platz hat. Es gibt keine Hierarchie zwischen Erwachsenenzimmer und Kinderzimmer. Und Küchen sind prinzipiell offen in einen Raum gestellt. Es gibt keinen Wohnraum in dem Sinn, sondern nur eine offene Durchgangs-Ess-Wohnküche, was irgendwie vielleicht auch eine andere Form von Arbeitsteilung mit sich bringt. Das sind so Versuche in eine mögliche Neutralität.
Ist die andere Seite nicht die, dass man anders denken muss? Sie haben es schon angesprochen, dass es glatte Wände gibt etc. und man einen anderen Zugang braucht, gedanklich.
Auf jeden Fall.
Das ist auch mit der Sinn, ne?
Genau, genau. Es braucht einen anderen Denkzugang, ja.
Also ich habe bei der Vorbereitung für dieses Thema ein Beispiel gefunden. Kinder, also Knaben und Mädchen, wenn sie mit Bausteinen spielen, Männer machen immer, also die Knaben machen immer einen hohen Turm, zerstören ihn nachher, und die Mädchen bauen höhlenartige Häuser und spielen dann damit Familie drinnen. Das ist ja eigentlich ein Klischee, aber anscheinend funktioniert das doch auch heute noch. Männer bauen eher, sage ich mal, hoch und imposant. Frauen, ja, ich habe Beispiele gefunden. Nein, das ist jetzt nicht so. Naja, in die Höhe. Jetzt zum Beispiel in Russland das Höchste. Das ist ja auch ein Machtsymbol des Mannes. Frauen würden oder nicht? Oder der männlichen
98% der Architektur wird überhaupt von Männern gebaut. Ja, das ist kein Wunder, dass die mehr Türme bauen.
Okay, ja. aber ich habe auch Bilder gesehen, ich kann Ihnen das dann auch zeigen, also die Sarah Hadid zum Beispiel, die baut auch groß und gigantisch, aber es hat eine weichere Note. Ich möchte auch noch ein Zitat vorlesen, das kennen Sie wahrscheinlich sicher, von Georg Thurn Valsassina, der sagt, die Architektur der Zukunft wird eine weibliche sein müssen. Was ist dann das Weibliche in der Architektur und was das Männliche?
Ja, da hat er schon recht, aber wie jede Disziplin, jede Wissenschaft wird irgendwie weiblicher werden müssen, weil sie einfach nicht mehr nur von Männern geschrieben werden soll oder muss. Aber ich kann auch ein Gegenbeispiel liefern. Greg Lynn, der gemeinsam mit Zaha Hadid an der Angewandten unterrichtet, der baute genau die gleiche Architektur wie Zaha Hadid und konzipiert genauso runde, geschwungene, offene, höhlenartige Dinge und ist ein Mann. Also
ja, nein,
das
ich
hat
ja auch
überhaupt
Beispiele
nichts mit Mann oder Frau
die,
zu tun.
Also da gibt es Beispiele.
Gar nichts.
Aber
dass das Buben eher Türme bauen und Mädchen Höhlen, das haben sie einfach dann schon irgendwo gesehen und haben gesehen, wie Minnie Maus aussieht und wie Mickey Maus aussieht und dann das geht so schnell, ein Bild genügt und das Ganze läuft schon. Und man muss so aufpassen, wer die Wissenschaft geschrieben hat und wer sie formuliert und wie sie geschrieben wird. Man hat ganz lang zum Beispiel immer wieder verbreitet die Theorie, dass man hat gesehen, dass sich von irgendeiner Affenart, da gibt es immer ein Männchen-Affen und 10 Weibchen-Affen. Und man hat immer die Geschichte erzählt, da haltet sich ein Männchen-Affe 10 Frauen. Und so quasi das Patriarchat bei den Affen. Und bis dann jemand das einmal neu geschrieben hat und neu beobachtet hat und diese Geschichte, diese Wissenschaft neu definiert hat und gesagt hat, nein, 10 Weibchenaffen halten sich einen Gigolo. Es ist einfach eine Betrachtungsweise. Ja? Und ich kann das so sehen oder so sehen.
Ich wollte das nur auf das Thema eben.
Ja, aber das ist so wichtig, wer da solche Dinge schreibt und wie man sie erzählt.
Okay.
Aber es gibt, es stimmt schon, der ganze Spiegel war voll jetzt mit diesen Theorien, dass doch, Frauen und Mädchen sind wirklich anders als Buben. Also da gibt es ja gerade wieder eine wirklich heiße Debatte anscheinend.
Gibt es genug weibliche Architektinnen?
Jetzt schon immer mehr, ja. Sie studieren ganz viele und sie werden auch irgendwie, die setzen sich jetzt schon durch. Und sie sind nur halt, die Gremien sind noch anders, die Entscheidungsgremien, die wirklich hohen, sind halt noch männlich besetzt, aber das wird sich auch ändern. Also das geht jetzt ganz schnell. Bitte? Genau, in 100 Jahren haben wir das auch erledigt.
Ja, bitte. Haben Sie noch Fragen? Warten Sie bitte auf das Mikro.
Es gibt an der Linzer Kapuzinerstraße eine Wohnanlage mit der Bezeichnung Google-Mugel. Wie die Finanzierungskosten dieser Anlage aufgebracht worden sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die Anlage wird mit Sicherheit selbst verwaltet, inklusive einem Hallenbad, das es in dieser Anlage gibt. Das ist doch ein schöner Komfort und Spielmöglichkeiten für die Kinder gibt es auch genug. Und die Probleme entstehen vielleicht dann, wenn die Kinder groß werden und ausziehen, wie Sie ja schon angedeutet haben. Und wie dieses Problem gelöst werden soll, das wird hoffentlich einen positiven Ausgang haben. Aber derzeit sehe ich da eher in der umgekehrten Richtung schwarz, also dass zu wenig Kinder nachfolgen.
Sie haben ein Problem angesprochen, das so Gemeinschaftswohnprojekte immer haben. Sie sind ein bisschen elitär, weil sie verlangen eine Mitarbeit und ein Engagement und das können einfach nicht alle Personen leisten. Also oder zum Beispiel was einfach unmöglich, migrantische Familien da hineinzubekommen, weil die weder die Zeit noch die Möglichkeit haben, sich da jeden Abend irgendwie zu irgendwelchen Besprechungen zu kommen und das vielleicht über Jahre hindurch. Also das muss man auch sehen, dass auch die Linzer Projekte waren ja ganz lange immer von so einer ganz bestimmten Personengruppe auch bewohnt. Das ist ganz klar, dass ältere, alleinstehende Frauen haben mehr Zeit, zu solchen Besprechungen zu kommen.
Als glauben Sie.
Naja, okay.
Bitte.
Aber das musst du schon sehen, die Salzfabrik in Wien ist auch elitär.
Ja, das sicher, ja. Bitte.
Würdest du es denn reizen, ein Männerprojekt zu machen?
Ja, auf jeden Fall, gerne. Ja, wirklich. Also, aber ja.
Wie glauben Sie, würden Sie das angehen müssen? Wäre das dann genau dasselbe, eigentlich im Endeffekt dieselbe Vorgehensweise? Oder wäre das dann anders, würden Sie es anders angehen?
Ja.
Genau. Ja. Ich würde auch ein Frauenwohnprojekt nicht auf die gleiche Art und Weise machen. Man lernt ja auch so einem Projekt, man könnte bestimmte Entscheidungen irgendwie besser kanalisieren, anders entwickeln. Also das wäre nie dasselbe Projekt. Aber im Grunde wären Männerprojekte nicht so viel anders. Ich weiß nicht, ob es Bedarf gibt nach einem Männerprojekt.
Ja. Ist die Kombination, wenn Sie mit Roland Köpp und zusammenarbeiten, ist das ideal, Mann-Frau-Team? Müsste eigentlich sein, oder?
Nein.
Nicht?
Okay. Das ist ja auch, mein Mann und das ist schrecklich. Weil
ach so, das wusste ich ja nicht.
Also,
das ist schrecklich.
Aber prinzipiell ist schon ideal, weil man kann sich die Dinge zuschieben und sagen, okay, mach du das bitte und dann mach du das mal, weil es kommen schon wieder diese Leute und irgendwer muss mit denen reden. Und das ist dann manchmal besser ein Mann oder eine Frau. Aber ja, natürlich, vielleicht ist das besser.
Das wäre doch die ideale Architektur dann, nicht, wenn beide gleich viel einbringen, oder?
Es gibt keine männliche und weibliche Architektur, das ist nicht wirklich präzise genug formuliert, sichtlich.
Ich habe eine Frage, kennen Sie die Frau Bogatka-Hardinger? Sie ist die Begründerin der Initiative für lebensfreundliche Architektur und Stadtgestaltung. Und
nein.
Viktor Frankl-Preisträgerin.
Nein? Mhm. Warum? Oder
sie findet sehr wohl, dass Architektur ganz wichtig und auch die Formen und die Gestaltung auf den Menschen sich auswirken. Und kann man einfach, also sie hat das so gebracht, diese eckigen Spitzenformen machen bereits Kinder sehr aggressiv und die runderen Formen werden sie ruhig, also es ist jetzt überspitzt und vereinfacht. Und das ist jetzt nur wirklich nur so wenig, das sagt eigentlich nichts aus, aber ja.
Ja, ich weiß nicht. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass eckig, viereckig aggressiver macht als rund.
So die Spitzen und auch die Materialien, also das kalte Metall gegenüber dem doch runden Holz oder man. Die Waldorfschule hat ja dann ganz einen eigenen Zugang zu Materialien und Formen und Farben.
Es ist ganz klar, dass Holz in gewissen Bereichen angenehmer ist und was abgerundet ist. Also wenn der Sessel jetzt aus Stahl wäre mit abgekanteten Profilen, dann würde ich mich nicht so wirklich wohlfühlen. Das ist ganz klar. Aber gewisse Dinge verlangen gewisse Funktionen und dann macht es einfach keinen Sinn, sie rund zu machen, nur weil ich glaube, dass man sich, dass ich da irgendwie ein anderer Mensch wäre in einem runderen Raum. Das glaube ich einfach nicht.
Also
ja, danke vielmals. Haben Sie noch eine Frage? Eine letzte?
Das bin ich ja auch noch da. Oder?
Nein? Gibt's nichts mehr? Alles gesagt? Okay, dann danke ich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, diese ganzen Fragen zu beantworten und danke für die Fragestellungen. Es war sehr interessant. Ich möchte danke nochmals.
Danke auch.
Ganz kurz möchte ich noch die nächsten Programm ankündigen. Dienstag gleich morgen zur selben Zeit. Was ist künstlerische Forschung? Das ist ein Kepler-Salon Extra, eine Kooperation mit PhD-Labor der Kunst-Uni Linz. Die Vortragende wird Asra Ashkamiya sein, eine Künstlerin und Professorin aus Boston. Gastgeber ist Tobias Hagleitner. Und Donnerstagmittag, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, zu Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Grafinger? Sandra Grafinger ist Innovations- und Produktionsmanagerin der Litex Dynamic Light Solutions GmbH. Gastgeber ist Ferri Oellinger. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie. Da gibt es auch eine Mittagssuppe, also eine sehr spannende Mittagspause. Herzlichen Dank fürs Kommen und bleiben Sie uns gewogen und benutzen Sie oder nutzen Sie den Kepler-Salon und jetzt noch die Bar zu einem Gespräch draußen. Danke vielmals. Applaus